Basisgespräch. Ein Podcast der Basis.
Ja, dann willkommen zurück zum Basis-Podcast, liebe Hörer. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch am Start, und zwar mit zwei Gästen, die sich gerne auch gleich selbst erstmal vorstellen können. Das ist zum einen Professor Andreas Sönnigsen, herzlich willkommen, und zum anderen unser Landesvorsitzender aus Rheinland-Pfalz, David Hess, herzlich willkommen. Das wäre vielleicht...
Dankeschön. Ja, hallo.
Wäre super, hallo. Wenn Sie also nächsten anfangen könnten, sich kurz selber vorzustellen, damit die Hörer einfach wissen nochmal, wer Sie sind und was Sie tun.
Ja, mein Name ist Andreas Sönnigsen. Ich bin Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und hatte bis vor wenigen Tagen, war ich Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität in Wien. Ich bin seit 2006 als Professor für Allgemeinmedizin an verschiedenen Universitäten tätig gewesen. Zuerst an der Paracelsus-Universität in Salzburg, dann an der Uni Wittenherdecke in der Nähe von Dortmund und jetzt zuletzt eben an der Medizinischen Universität Wien. Und mein medizinisches und Forschungsspezialgebiet ist Patientensicherheit, Arzneimittelnebenwirkungen und evidenzbasierte Medizin.
Super, vielen Dank. Dann David vielleicht noch schnell.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin David Hess, ich bin der Vorsitzende vom Landesverband in Rheinland-Pfalz. Vom Hause aus bin ich Dachdeckermeister und habe seit 12 Jahren meinen Betrieb, bin aber seit letzten Jahre Juni bin ich Vollzeit in der Basis tätig, um eben alles daran zu setzen, dass wir eine Impfpflicht verhindern und eben auch Aufklärung betreiben können zu den mRNA-Stoffen. Dankeschön.
Ja, wunderbar. David, du hast schon ein Stichwort gegeben, nämlich Aufklärung zu der Covid-Impfung. Und deswegen haben wir uns ja heute auch, sage ich mal, in dieser Runde versammelt, weil es da eine Initiative gibt, die sich, ja, sage ich mal, offen damit beschäftigt hat, die Ärzte, und das ist irgendwie, sage ich jetzt mal, das Paradoxe daran, die Ärzte aufzuklären über diese Impfstoffe, die vielleicht sich entweder selbst weigern, dies zu tun, oder das nicht gemacht haben, machen wollen, wie auch immer. Da hat sich eine Initiative gebildet, und da wollten wir einfach heute mal so ein bisschen drüber sprechen. Wie ist es denn zu dieser Initiative gekommen, beziehungsweise was macht diese Initiative?
Also wie es zu dieser Initiative gekommen ist, das lässt sich schwer sagen. Also das ist tatsächlich ein kleines Phänomen, was ähnlich entstanden ist wie die Montagsspaziergänge. Also es gibt nicht wirklich einen Initiator oder eine einzelne Person, die für diese ganze Aktion da jetzt ausfindig und verantwortlich gemacht werden könnte. Sondern es kam ein Impuls. Wir in Rheinland-Pfalz haben diesen Impuls wahrgenommen und haben gesehen, es gibt sogenannte Risikowarnbriefe, auf denen einige Fakten mit gut belegten Quellen, also RKI oder Paul-Ehrlich-Institut und so weiter, versehen sind. Und auf diesen Warnbriefen wird eben auf die Gefahren der mRNA-Stoffe eingegangen, beziehungsweise auch beispielsweise auf die Wirksamkeit und so weiter. Und in dem Zuge haben wir uns in Rheinland-Pfalz dazu entschlossen, eben diese Initiative zu unterstützen. Und einige unserer Mitglieder und auch Nichtmitglieder haben dann diese Risikowarnbriefe entweder direkt zu Ärzten gebracht oder eben auch mit auf die Montagsspaziergänge genommen, um sie dort eben zu verteilen.
Ja, erstmal danke für die Erklärung an der Stelle, weil das ist ja jetzt nicht alltäglich, dass man sowas macht. Das hat bestimmt viel Zeit gekostet. Nochmal an dich, David. Wie habt ihr das gemacht? Wie viel Kraft und Zeit hat euch das jetzt gekostet oder auch dich persönlich?
Also ich persönlich bin seit ungefähr 3,5 Wochen gefühlt Vollzeit in diese Aktion mit eingebunden. Ich denke, was uns natürlich auch nochmal davon überzeugt hat, ist, wenn wir schauen, womit haben wir es im Moment zu tun? Wir haben es mit einer Situation zu tun, die meines Erachtens nach sehr gut auf den Ausspruch von Mark Twain passt. Es ist einfacher, Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden. Und aktuell nehme ich es wahr, dass viele Ärzte vielleicht schlecht informiert sind oder zu wenig informiert sind. Vielleicht natürlich auch in der Angst, die durch die Medien geschürt wurde, gefangen sind und da eben zu Impfungen veranlasst werden. Vielleicht kommt auch noch ein finanzieller Aspekt dazu, das weiß ich nicht. Und wir sind auf jeden Fall in einer sehr, sehr sensiblen Situation, wenn wir jetzt auf Ärzte zugehen und beispielsweise als mahnende Bürger oder als verurteilende Bürger auf uns zukommen, dann werden wir mit Sicherheit Abwehr erfahren. Und die Idee von diesen Risikowarnbriefen war tatsächlich, dass einfache Bürger wie wir mit diesen Warnbriefen zu den Ärzten gehen und sagen, hey, schau mal, ich selbst bin kein Profi in dieser Angelegenheit, aber schau mal, da sind die Quellen hier, RKI, Paul-Ehrlich-Institut. Wir haben eine Übersterblichkeit von 22%. Woher kommt die? Die lässt sich nicht auf Corona zurückführen, seitdem wir die Impfung haben. Kannst du mir die Angst nehmen, als Arzt mich impfen zu lassen, beispielsweise? Und auf diesem Wege können wir eben diese psychologische Barriere auch für die Ärzte vielleicht überwinden, indem wir mehr als Hilfesuchende kommen. Und die Chance, dass dabei die Ärzte eben diesen Warnbrief in die Hand nehmen und sich mit den Quellen mal beschäftigen, die ist wesentlich größer, als wenn wir irgendwelche Menschen eben anprangern. Und zuletzt gibt es bei der Aktion noch dazu zu sagen, es ist natürlich von einer strategischen Perspektive her, ist es im Moment sehr günstig, dieses Bindeglied zwischen Regierung und Bevölkerung anzupeilen und dort Aufklärung zu betreiben. Denn im Moment liegt ja der gesamte Fokus auf den Montagsspaziergängen und die Ärzte sind so ein bisschen, ja, die liegen, bleiben so ein bisschen liegen im Moment. Zeitlich ist es ein sehr günstiger Zeitpunkt, einfach da auch Aufklärung zu betreiben ist. Genau. Also es gibt da, im Chinesischen gibt es da ein schönes Strategem, im Osten lernen, im Westen angreifen. Und wir haben jetzt eben im Osten die Spaziergänge, sage ich mal, die machen ganz viel Lärm. Und im Westen sind die Ärzte, auf die keiner achtet. Das sind unsere Beweggründe gewesen.
Ja, richtig gut. Die Aktionen, auch der Gedankengang. Jetzt hast du schon gesagt, ja, du bist kein Profi, aber wir haben jetzt ja hier einen Profi sitzen tatsächlich mit Herrn Sönnigsen. Und ich weiß nicht, sind Sie da tatsächlich auch involviert in das Projekt, also tatsächlich auch aktiv dabei oder als sozusagen Aushängeschild, als Experte in diesem Bereich? Und was halten Sie generell von der Aktion?
Ja, also in die Organisation bin ich jetzt natürlich nicht involviert, sondern ich bin nur sozusagen, liefere die Expertise im Hintergrund. Ja. Tatsächlich ist es ja so, der David hat es ja schon sehr schön gesagt, ja, wir haben eine Situation, dass in einem noch nie dagewesenen Maße ein neues Medikament und was anderes ist ja ein Impfstoff eigentlich auch nicht, auf die gesamte Bevölkerung verteilt wird. Also es ist ja nicht so, dass jetzt gezielt bestimmte Menschen mit bestimmten Erkrankungen dieses Medikament bekommen, sondern es wird flächendeckend verabreicht. Auch jetzt schon, auch ohne die Impfpflicht. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr bei rund 70% der Bevölkerung, die geimpft wurden. Das ist ja unvorstellbar. Also dass man das überhaupt macht, ja, mit einem Medikament, das nur bedingt zugelassen ist. Und wo wir letztendlich noch so wenig wissen über die Langzeiteffekte, über die Langzeitsicherheit und letztendlich natürlich auch über die Effektivität. Und es ist so, dass ganz im Gegenteil zu dem, was eigentlich versprochen wurde, sich ja jetzt herausstellt, dass das alles nicht stimmt. Ja, uns wurde ja im Herbst 2020, als die Zulassungsstudien herauskamen, zu den Medikamenten, wurden uns ja Impfeffektivitäten von über 90% zugesagt. Und die Menschen wurden mit dieser Botschaft dazu gebracht, lasst euch alle impfen. Sie haben das auch alle geglaubt. Und inzwischen erzählt man ihnen, weil sich natürlich das herausgestellt hat, dass das ja alles nicht stimmt, die Impfung wirkt überhaupt nicht. Ihr müsst euch jetzt eigentlich dreimonatlich boostern lassen, um überhaupt noch einen Effekt zu haben. Und selbst dieser Effekt ist fragwürdig. da bleiben einem eigentlich die Worte weg, muss man sagen. Dass so ein Arzneistoff so leichtfertig über die gesamte Bevölkerung verteilt wird. Ja. Und dazu kommt, dass sich zwar in den Zulassungsstudien das noch nicht wirklich ablesen ließ, weil einfach die Fallzahlen zu gering waren und die Beobachtungszeit viel zu kurz. Ja. Die Zulassungsstudien sind ja mit Beobachtungszeiten von 12, 14 Wochen publiziert worden. Obwohl die Studienprotokolle einen Studienzeitraum von 2 Jahren vorgesehen haben, wie das auch lege artis so sein sollte für alle Arzneimittel, die neu zugelassen werden, dass man diese Langzeitbeobachtung eben abschließt, bevor die Zulassung erteilt wird. Und die bedingte Zulassung ist ja nur deswegen erteilt worden, weil man eine extreme Notsituation gesehen hat, dass hier Tausende von Menschen an Covid versterben würden. Und das hat sich ja nun auch noch als Lüge letztendlich herausgestellt. Es sind ja viel weniger Leute an Covid gestorben, als die Modelle vorhergesagt haben. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Maßnahmen ergriffen wurden. Es ist ja sogar so, dass Schweden zum Beispiel inzwischen deutlich weniger Todesfälle pro 100.000 Einwohner hat als Österreich, obwohl Schweden mehr oder weniger fast gar nichts gemacht hat, kein Lockdown, keine Maskenpflicht, keine Schulschließungen. Und in Österreich sind sehr, sehr strenge Maßnahmen durchgeführt worden und man hat gesehen, es hat eigentlich überhaupt keinen Effekt gehabt, ja? wenn man das Gesamtbild betrachtet. Das heißt also, es besteht eigentlich weder eine Notwendigkeit für die Impfung, noch bestehen ausreichende Daten für die Sicherheit. Und da fragt man sich eigentlich, also wie kann das sein, dass solche Impfstoffe in diesem Ausmaß angewendet werden? Und man muss natürlich vor allem, und das ist ja auch das Ziel dieses Projektes jetzt, man muss natürlich die Ärzte da bei der Nase nehmen und sagen, hier, liebe Leute, wo habt ihr Medizin studiert? Was ist hier passiert? Es kommt ein roter Handbrief, das sind diese Warnbriefe, die David schon erwähnt hatte, einer nach dem anderen erscheint, aber das hat überhaupt keine Konsequenzen. Also das wird sozusagen überhaupt nicht beachtet. Und diese Warnbriefe, diese rote Handbriefe, die werden ja an alle Ärzte geschickt. Also es kann kein einziger Arzt in Deutschland oder in Österreich kann behaupten, er hätte es nicht gewusst. Die sind alle schriftlich informiert worden mit diesen Warnbriefen. Und gut, da muss man sich natürlich dann schon ein bisschen näher damit befassen. Und das tun natürlich viele Ärzte, die jetzt in der täglichen Arbeit stecken, nicht, dass man sich vielleicht die Sicherheitsberichte vom Paul-Ehrlich-Institut mal anschaut, mal runterlädt und dann feststellt, um Gottes Willen, da sterben ja auch Leute dran. Ja. Tatsächlich ist es so, David hat es schon erwähnt, dass wir im Moment eine Übersterblichkeit beobachten, die in zeitlichem Zusammenhang, ich sage es jetzt mal sehr vorsichtig, mit den Impfkampagnen steht. Wir natürlich mit den jetzt vorliegenden Daten noch nicht letztendlich die Kausalität nachweisen können, aber zumindest ist mal das ein Phänomen, das wir hier beobachten, was uns wachrütteln sollte, zumindest mal an diese Möglichkeit zu denken und zu überlegen, erstens mal, wie kriegen wir es raus? Ob da wirklich ein Zusammenhang besteht zwischen Impfung und Übersterblichkeit oder wie können wir es ausschließen und zumindest auch mal jetzt, bis wir es genau wissen, die Konsequenz daraus ziehen, okay, wir sind mal sehr zurückhaltend mit dieser Impfung und impfen tatsächlich nur noch Menschen, wenn überhaupt, nur noch Menschen, die ein hohes Risiko haben, jetzt einen schweren Covid-Verlauf zu haben, ja, oder an Covid zu sterben. Und die kann man ja sehr einfach identifizieren. Diese Studiendaten liegen ja alle vor. Wir wissen, die Covid-Toten, wobei noch nicht mal geklärt ist, ob mit oder an, ja, aber die Covid-Toten sind alte Menschen und sind zu 99% Menschen mit Vorerkrankungen. Ja, also es reicht nicht mal das Alter alleine. Also ein gesunder alter Mensch hat auch kein Risiko, kein nennenswertes Risiko durch Covid, wenn er keine Begleiterkrankungen hat. 99% der Menschen, die an Covid sterben, haben relevante Begleiterkrankungen. Junge Menschen, die gesund sind, haben so gut wie kein Risiko, einen schweren Covid-Verlauf zu erleiden. Natürlich gibt es Ausnahmen. Diese Ausnahmen gibt es in der Medizin immer. In der Medizin gibt es nie 100%. Das sind ja immer alles nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, die wir hier treffen. Aber für den normalen, gesunden Durchschnittsbürger von Kind bis, sagen wir, in die 60er Jahre, vielleicht bis in die 70er sogar, besteht überhaupt keine Veranlassung für die Impfung, zumal die Impfung ja auch ein weiteres wichtiges Kriterium für Impfungen nicht erfüllt, nämlich den Schutz vor der Weitergabe der Erkrankung. Wir wissen, dass die Geimpften genauso erkranken können, genauso Virusträger sein können wie die Ungeimpften und dass wir im Herbst so eine doch sehr umfangreiche vierte Welle nochmal hatten, war sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Geimpften nicht mehr getestet wurden, ja, und man den Geimpften sozusagen freien Lauf gelassen hat, um die Erkrankung auszubreiten. Wie schlimm das jetzt dann wirklich war, darüber, das ist nochmal ein anderes Thema, ja, ob das wirklich die Maßnahmen gerechtfertigt hat, da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber sprechen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt keine Veranlassung, junge und gesunde Menschen zu impfen. Das ist die Quintessenz aller bisher vorliegenden Daten. Und jetzt, wenn ich noch, ich habe jetzt schon sehr lang geredet, wenn ich noch eines dazu fügen darf. Wir haben jetzt die Omikron-Variante. Es ist gerade eine Studie in den USA publiziert worden, die gezeigt hat, dass Omikron im Vergleich zu den vorangegangenen Corona-Varianten die Hospitalisierungsrate halbiert. Bei den Intensivbehandlungen ist es nur noch ein Viertel. Bei den Todesfällen ist es nur noch ein Zehntel. Ja. Und also wir haben die ersten Covid-Wellen waren vielleicht tatsächlich, da diskutieren wir jetzt auch nicht drüber, die waren vielleicht wirklich ein bisschen heftiger als eine normale Influenza. Aber jetzt sind wir bei einem Zehntel und wir liegen damit deutlich, aber deutlich wirklich um das 5-6-fache unter dem Risiko der ganz normalen Influenza, die wir jedes Jahr haben und hatten, mit Ausnahme im letzten Winter. Und da haben wir nie eine Massenimpfung gemacht, nie eine Impfpflicht, über eine Impfpflicht nachgedacht, nie Hygienemaßnahmen im besonderen Maß eingefordert, nie die Schulen geschlossen. Also das ist absurd. Was jetzt mit Omikron passiert, also die Reaktion auf Omikron, die Panik, die jetzt verbreitet wird, das ist an Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Und dagegen zu impfen, ist genauso sinnlos, wie gegen Schnupfen zu impfen. So, jetzt höre ich auf.
Ja, danke schön, Herr Sennissen, für Ihre Ausführungen. Das ist ja total interessant, Ihnen da auch zuzuhören. Und ich nehme das jetzt einfach mal als einen der Gründe, weshalb diese Briefaktion erstens vertretbar und zweitens auch total gut ist, dass sie gestartet ist. Jetzt nochmal an Sie beide, beziehungsweise ich weiß nicht, wer es besser beantworten kann. Wie waren denn so die ersten Reaktionen auf die Aktion an sich, dass Leute mit Briefen oder sage ich mal Gefahrenwarnungen oder wie auch immer zu den Ärzten hingegangen sind? Was habt ihr vielleicht auch für Reaktionen mitbekommen?
Ja, da würde ich die Initiative ergreifen und direkt darauf antworten. Also es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir haben natürlich auf Focus und NTV, da sind direkt zwei Artikel veröffentlicht worden, in denen die Aktion sehr stark kritisiert wurde. Es seien Drohbriefe und ja noch andere Begriffe. Also das heißt, da ist auf jeden Fall direkt reagiert worden Und es wurde versucht, die Aktion eben ja, schlecht zu reden. Aus meinem persönlichen Umfeld von Menschen, die diese Briefe an die Ärzte herangetragen haben, kamen unterschiedliche Reaktionen. Also manche Ärzte nehmen das einfach hin und sagen, ja klar, ich lese es mir durch. Dann aber auch ohne Reaktion. Andere blocken komplett ab. Ich denke, hier ist wirklich entscheidend, was ich vorhin schon gesagt habe, die Art und Weise, wie man eben dem Arzt gegenübertritt. Sobald ein Arzt sich angegriffen fühlt oder an den Punkt kommen könnte, wo er hinterfragen muss, mache ich hier gerade das Richtige, permanent Menschen zu impfen, die, wie der Andreas eben ja wunderbar erklärt hat, vielleicht gar nicht in irgendeine Risikogruppe reinfallen oder ganz im Gegenteil überhaupt gar nicht gefährdet sind. Das ist natürlich die große Kunst an der Angelegenheit. Aber wenn ich jetzt aus meiner Heimatstadt das berichten kann, das ist Worms am Rhein, hier nehmen diese Spaziergänge massiv zu. Also wir haben jetzt fast jeden Montag eine Verdopplung gehabt und sind jetzt bei um die 1000 Leute gewesen. Und diese Risikowarnbriefe, weiß ich, die wurden hier massiv unterstützt und herausgegeben. Und hier hat sich der Stadtrat jetzt öffentlich geäußert, dass er Dialogbereitschaft zeigt mit den Spaziergängen oder mit den Spaziergängern. Und ich denke, das ist ein Effekt, den wir erzielen können. Und in dem Moment, wenn Behörden, Stadträte, Ärzte ein Signal senden, dass sie dialogbereit sind, dann kann sich die Basis hervorragend positionieren und als brückenbauende Partei eben auftreten. Nicht als Sprachrohr, nicht als Vertreter für irgendeine Bewegung, auch nicht für die Aktion, sondern einfach nur, ja, wir kennen die Ängste und Nöte der Menschen, die diese Aktionen unterstützen, und wir können berichten, was bei diesen Menschen eben passiert, wie die sich fühlen.
Ja, da habe ich eine kurze Rückfrage noch an dich. Also einmal sehr, sehr coole Idee, auch auf dem Weg das sozusagen zu versuchen, auch generell so zu wirken. Ich habe jetzt einfach spaßhalber mal aus Impuls raus mal gegoogelt danach und habe diesen NTV-Bericht mal ein bisschen überflogen. Da steht dann wieder sowas drin, ja, das soll ja nur die Ärzte verunsichern und das ist ja total falsch und lebensbedrohlich, und dann wird auch die Partei erwähnt und so. Glaubst du, dass das bei festgefahrenen Leuten, die das jetzt seit ein, zwei Jahren propagieren, durchziehen, die sich vielleicht auch schon, selbst wenn sie es kapieren, irgendwie mitschuldig gemacht haben an der Sache oder zumindest teilgenommen haben an dem Ganzen, dass die das wirklich interessiert, oder also so gerade bei den Ärzten, oder glaubst du, dass da deren Angst davor, dass sie falsch gelegen haben könnten, zu groß ist? Also weil die Aktion ja doch relativ hohe Wellen schlagen wird und geschlagen hat. Also glaubst du, es hat wirklich einen Effekt?
Ich denke, ich glaube nicht, dass wir jeden Arzt damit erreichen können. Der Effekt, den ich sehe, und das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, diese Aktion mitzutragen und weiter fortzuführen, wenn wir vielleicht, also da gibt es unterschiedliche Annahmen. Es gibt Leute, die gehen davon aus, wenn wir 10-15% der jetzt noch nicht kritischen Ärzte kritisch stimmen können oder einfach in Dialog bekommen, auch bei der Konferenz, bei der Andreas dann dabei sein wird am 4. und am 6.2., dann haben wir eine kritische Masse. Es gibt andere, die sagen, diese Zahl ist nicht zweistellig, um da eine kritische Masse zu erreichen. Wenn wir uns nochmal anschauen, was sind die Ärzte, welche Rolle spielen die Ärzte? Die Ärzte sind im Moment die Ausführenden von Vorgaben für Maßnahmen seitens der Regierung, die einen ganz starken Einfluss von der Pharmalobby hat. Das heißt also, die Ärzte, die bilden das Bindeglied zwischen Pharmalobbyisten bzw. Politikern und unserer Bevölkerung. Das heißt, dieses Bindeglied, wenn dieses Bindeglied wegfällt, dann hat die Regierung und die Lobby keine ausführende Gewalt mehr. Und selbst wenn wir nur 3-4% bekommen, ich erhoffe mir, dass Kollegen untereinander auch sprechen werden. Ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Und was wir auf jeden Fall damit erreichen, egal, unabhängig davon, ob wir die kritische Masse erreichen oder nicht, wir streuen Sand ins Getriebe. Und wenn wir lange genug Sand ins Getriebe streuen, dann wird dieser Sand irgendwann zu Beton vermahlen. Und dann geht nichts mehr.
Genau, ich würde gerne auch Sie, Herr Sennigsen, noch mal fragen, wie Sie das erlebt haben mit den Reaktionen oder das, was David jetzt erzählt hat.
Ich habe da ehrlich gesagt nicht sehr viel mitbekommen. Also ich kenne diese Berichte auch nicht bei NTV oder so. Ich habe das jetzt selber gerade mal gegoogelt, habe es aber nicht gefunden auf die Schnelle. Was ich beobachte, besonders jetzt in Österreich, weil ich da natürlich im Moment selber sehr, sehr aktiv bin. Denn heute wird ja der Nationalrat in Österreich die Impfpflicht, die generelle Impfpflicht beschließen. Und es rührt sich was, ja. Also es ist so, dass wir ja bis sagen wir mal Anfang Dezember ging das so los. Da hat sich das dann mehr oder weniger abgezeichnet, dass die Impfpflicht ja schon angekündigt wurde. Und das hat schon was bewirkt. Es waren vorher natürlich auch einzelne Ärzte im Widerstand, sage ich jetzt mal. Und die letzten Wochen haben aber doch zu einer deutlichen Zunahme der Vernetzung und ja, möglicherweise auch des Umschwenkens von Ärzten, die sich bis jetzt im Hintergrund gehalten haben, bewirkt. Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, in Österreich einen neuen Verein zu gründen, der heißt Gesundheit für Österreich. Und da sind wir jetzt schon 400 Ärzte. Ja, also das ist jetzt nicht so viel, aber es ist mal ein Anfang. Und da stoßen eigentlich, kann man schon fast sagen, täglich noch weitere Ärzte dazu. Also ich glaube, dass auch in der Ärzteschaft ein langsames Aufwachen zu beobachten ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kann diese Aktion, die kann dazu beitragen. Was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, das hat der David vorhin ja auch schon gesagt, dass wir versuchen, hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger aufzutreten, ihr bösen Ärzte, ihr impft ja einfach drauf los, ohne dass ihr überhaupt informiert seid, über was ihr da tut. Da muss man sicherlich sehr vorsichtig sein und kommunikativ geschickt dran gehen. Aber das ist ja genau das Ziel der Aktion, dass man letztendlich eigentlich als fragender Patient zu seinem Hausarzt geht und dann versucht, über diese Schiene den zu erreichen oder zumindest ihn dazu zu bekommen. Also ich glaube, es wird in den seltensten Fällen, außer der hat von vornherein schon so eine Einstellung, aber dann brauchen wir da eh keine Aktion zu machen. Es gibt ja, das wurde ja von David auch schon so dargestellt, es gibt natürlich Ärzte, die 100% auf der Regierungslinie sind, die sich nur in den Mainstream-Medien informieren, die der Meinung sind, dass diese Pandemie nur durch die Impfung zu besiegen ist und die glauben das einfach. Und ja, mit denen sozusagen zu diskutieren, ist ungefähr das Gleiche, wie man mit dem Zeugen Jehova diskutiert, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja, also die sind durch nichts davon abzubringen, oder das schöne Zitat von Mark Twain passt da natürlich auch. Dann gibt es aber doch eine ganze Menge Ärzte, glaube ich, die einfach aus zeitlichen oder welchen Gründen auch immer sich nicht wirklich drum gekümmert haben. Die haben halt einfach das gemacht, was alle machen, ohne wirklich groß darüber zu reflektieren. Und das ist, glaube ich, die Gruppe, wo wir am ehesten eine Chance haben, jetzt durch diese Aktion die doch zu erreichen und die dazu zu bringen, dass sie vielleicht nicht mal direkt in dem Gespräch mit dem jeweiligen Patienten, weil so schnell geht das wahrscheinlich nicht, aber die vielleicht doch aus diesem Gespräch irgendwas mit nach Hause nehmen und dann anfangen nachzudenken und zu überlegen, naja, kann denn das, könnt da vielleicht auch was Wahres dran sein, was ich da heute gehört habe. Ich meine, das mit den roten Handbriefen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die haben alle Ärzte bekommen. Und die sind auch gar nicht so einfach zu übersehen. Also ich meine, man kriegt natürlich einen Haufen Pharma-Werbung und sonstige Post, wenn man jetzt in einer Arztpraxis selbstständig tätig ist. Aber die rote Handbriefe sind schon auffällig. Also die kriegt man auf den Schreibtisch. die werden nicht einfach ins Altpapier gelegt, ja, ungesehen. Die sollte man auch ein bisschen ernst nehmen, ja. Ich meine, natürlich, man darf immer auch Nebenwirkungen, also Medikamente haben Nebenwirkungen, die haben auch schwere Nebenwirkungen und die muss man halt manchmal in Kauf nehmen, wenn die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Wenn es jetzt bei COVID tatsächlich Ebola wäre mit einer Letalität von 50%, ja, dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wenn da 7 von 100.000 eine Myokarditis kriegen, das ist völlig irrelevant, ja. Dann wird man natürlich diese Impfung machen. Aber das ist ja nicht der Fall, ja. Und tatsächlich ist es ja so, das ist auch etwas, was ich immer wieder versuche und klarzustellen und wo ich dann erlebe, dass Menschen wirklich einen Aha-Effekt haben. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen haben denn tatsächlich symptomatisch Covid gehabt? Jetzt haben wir das seit bald zwei, ja, wir haben es jetzt seit 2 Jahren, haben wir diese Erkrankung. Und in diesen 2 Jahren haben, wenn es hochkommt, 6-7% der Bevölkerung symptomatisch Covid gehabt. Also das ist nur ein Bruchteil. Das ist jetzt im Schnitt 3% im Jahr. Und impfen tun wir aber 70%, also 10-mal so viel. Mehr als 10-mal so viele Menschen werden jetzt geimpft. Und sie werden ja auch nicht einmal geimpft, sondern sie werden einmal, zweimal, dreimal, viermal geimpft. Und bei jeder erneuten Impfung ist wieder dieses Nebenwirkungsrisiko dabei. Also wenn wir die Anzahl der Impfungen im Vergleich zur Anzahl der Covid-Erkrankungen, dann ist es der Faktor 20 bis 30. Ja, also wir impfen 30 mal so viele Menschen, wie an Covid symptomatisch erkranken und haben natürlich dann auch die seltenen Nebenwirkungen eben entsprechend häufig, sodass die ins Gewicht fallen. Und das muss man sich vor Augen führen. Und noch etwas ganz Wichtiges, das ich auch immer wieder betone, die Impfung ist eine medizinische Maßnahme, die ich einem gesunden Menschen zufüge. Der hat nichts, der hat das einzig wahre G, nämlich er ist gesund. Und diesen Menschen setze ich dem Risiko dieser medizinischen Maßnahme aus. Ja. Das ist ganz was anderes, als wenn ich einen Kranken behandle, der ja eine Krankheit hat, die ich jetzt lindern will oder wegkriegen will. Also wenn jetzt ein Patient krebskrank ist, ja, dann und alle Behandlungsmethoden schon ausgeschöpft sind, dann ist es überhaupt keine Frage, dass ich natürlich dem auch eine mRNA-Therapie anbiete, sozusagen als letzter Strohhalm. Vielleicht kriegen wir das doch noch in den Griff, ja? Oder vielleicht können wir damit das Leben noch mal um 1-2 Jahre oder was weiß ich verlängern oder das Leiden lindern. Das ist ja eine ganz andere Situation. Da ist natürlich auch ein Medikament dann gerechtfertigt, das ein bestimmtes, vielleicht sogar hohes Risiko beinhaltet. Aber dieses Risiko einem gesunden Menschen zuzumuten, ist ethisch nicht vertretbar. Das ist ethisch und ärztlich nicht vertretbar, dass wir das widerspricht dem Hippokratischen Eid oder dem Genfer Gelöbnis oder was man auch immer heranzieht. Das geht nicht. Ja. Und schon gar nicht natürlich verpflichtend, wo ich ja dem Patienten keine Entscheidungsfreiheit mehr zugestehe. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin ein Anhänger und Verfechter der evidenzbasierten Medizin und ich sage es immer wieder, weil es so oft missverstanden wird. Evidenzbasierte Medizin ruht auf 3 Säulen. Es ist einmal die Studienevidenz. Gut, die ist jetzt für die Covid-Impfungen auch schwach, aber sagen wir mal, selbst wenn wir gute Studienevidenz hätten, dann gibt es immer noch die anderen beiden Säulen und das ist die klinische Expertise des behandelnden Arztes, der nämlich die Transferleistung erbringen muss. Das heißt, sind die Studienergebnisse auf meinen individuellen Patienten überhaupt übertragbar? Das ist ja, das ist das, was das Arztsein letztendlich ausmacht. Ja? Kann ich das, was in wissenschaftlichen Arbeiten gezeigt wurde, kann ich das auf meinen individuellen Patienten übertragen? Ja? Und wenn die Impfstudien, die Boosterstudien zum Beispiel sind, eine der wichtigen Boosterstudien, die immer wieder zitiert werden, die wurden nur bei über 60-Jährigen gemacht. Ja, aber die Ergebnisse werden jetzt pauschal auf alle Jugendlichen, Kinder und keine Ahnung was übertragen. Das ist ja absurd. Ja? Das stimmt ja einfach nicht. Also ich muss Studienergebnisse anschauen und muss dann überlegen, okay, inwieweit passt denn dieses Studienergebnis überhaupt auf den Patienten, der jetzt vor mir sitzt. Und jetzt kommt die dritte Säule noch ins Spiel. Und die dritte Säule ist der eigene Wille des Patienten. Ja? Und jetzt sage ich noch etwas, es sind ja gar nicht Patienten, sondern es sind Bürger. Ja, es sind ja nicht mal Patienten. Der freie Wille des Bürgers, was mit seinem Körper geschieht, den können wir nicht einfach ignorieren. Das, also evidenzbasierte Medizin ist das dann nicht mehr. Ja, sondern das ist staatlich verordnete Medizin, das, was wir jetzt gerade haben. Und da sollten eigentlich verantwortungsvolle Ärzte nicht mitmachen, sondern sie sollten sagen, nein. Ich entscheide nach Aufklärung, nach reiflicher Überlegung, unter Einbeziehung der Wünsche und der Wertvorstellung des Patienten, ob jemand geimpft wird oder nicht. Und wenn wir als Ärzte uns diese Entscheidung, die wir gemeinsam mit unseren Patienten oder mit Bürgern in der Prävention treffen, wenn wir uns die aus der Hand nehmen lassen, dann können wir einpacken. Dann haben wir die Medizin verloren. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Und deswegen ist diese Aktion so wichtig, dass von Patientenseite jetzt auf die Ärzte zugegangen wird und gesagt wird, hey, wir wollen euch nicht angreifen, aber bitte überlegt nochmal gemeinsam mit uns, was ist wirklich sinnvoll.
Ja, dazu noch eine ganz kurze Rückfrage. Und zwar, also sehen Sie da wirklich auch die Ärzteschaft als den Schlüssel an? Ich habe jetzt gestern, ich glaube, vom Herrn Gassen, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Deutschland, gehört, dass er auch gegen eine Impfpflicht eigentlich ist und dass die Ärzte das nicht umzusetzen haben, weil es politisch wäre und es wäre auch überhaupt nicht angebracht. Und die Stimmen mehren sich, auch in Österreich. Dann gibt es Rechtsbedenken und so weiter und so weiter. Also ich bin sowieso äußerst fragwürdig, ob das wirklich so durchgeht. Und ich würde es halt einfach erstmal trotzdem lassen, als Mensch, der es nicht möchte, weil diese Pflicht für mich einfach komplett gegen jede Verfassungsgrundlage verstößt, die wir so haben. Das heißt, sehen Sie da auch diesen Punkt mit Ihrer Aktion, dass wir die Ärzteschaft sozusagen damit greifen können und damit sozusagen auch ein bisschen verhindern können, dass es in die Umsetzung geht, selbst wenn das dann angestoßen wird? Jetzt so eine Impfpflicht wird in Deutschland diskutiert, in Österreich wird es jetzt quasi schon beschlossen.
Ja, also wenn keiner mehr impft, dann wird auch nicht mehr geimpft. Ja. Und ich meine, das ist natürlich, also in Österreich haben sie ja die Kammern und den Kammerpräsidenten auch noch gekauft, sage ich jetzt mal so frech, in einem Rundbrief allen Ärzten Disziplinarmaßnahmen angedroht hat, die ihren Patienten von der Impfung abraten. Das geht ja schon gar nicht. Ja. Also die Ärzte müssen mitmachen. Wenn die Ärzte sagen, nee, wir machen das nicht, weil wir das mit unserem ärztlichen Gewissen nicht vereinbaren können, wir impfen selektiv. Ich bin ja kein prinzipieller Impfgegner oder Impfskeptiker. Das wird einem ja immer vorgeworfen. Man sei Corona-Leugner und Impfgegner und so weiter. Und das stimmt ja alles nicht. Ja? Ich leugne ja weder Corona, noch bin ich Impfgegner. Aber ich bin ein bedingungsloser Verfechter informierter, partizipativer Entscheidung im Sinne einer evidenzbasierten Medizin. Da geht für mich nichts dran vorbei. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Und wenn die Ärzte da nicht mitmachen bei diesen staatlich verordneten Impfungen, dann, ja, wer soll es denn dann machen? Ja. Dann, ich meine, jetzt kommen wir natürlich schnell in die juristischen Fragen hinein. Ist das überhaupt rechtens? Ja, also mit der Verfassung ist das ja schon gar nicht vereinbar. Und ein Bruch der Verfassung wäre nur legitim, wenn es tatsächlich sich um eine Notlage handeln würde. Ich glaube, dann würden auch die Ärzte ja, also selbst die kritischen Ärzte würden dann mitmachen und würden sagen, okay, wir haben jetzt eine dermaßen Notlage, die Leute sterben hier wie die Fliegen. Wir müssen jetzt, wenn wir eine Chance haben, durch die Impfung zumindest einen Teil der Todesfälle zu verhindern, dann ist es das wert. Aber diese Notlage haben wir ja nicht. Die hatten wir letztendlich nie. Ja, also nie in dem Ausmaß, dass es gerechtfertigt wäre, eine Zwangsimpfung einzuführen. Also insofern, die Ärzte haben schon eine wichtige Schlüsselfunktion. Ja. Ich meine, in Deutschland hat man ja jetzt die Impferlaubnis, die eigentlich traditionell natürlich absolut nur eine ärztliche Tätigkeit war. Die hat man jetzt delegiert an Apotheker, Tierärzte und wen sonst noch alles. Auch dafür gibt es keine Berechtigung. Da hat sich auch die Kassenärztliche Vereinigung und der Herr Gassen ja eindeutig positioniert, dass das nicht geht. Und die Politik fährt ja im Moment über alles einfach drüber, ohne dass eigentlich eine Rechtfertigung dafür da ist, die jetzt mit einer Notlage zu begründen wäre. Also da müssen wir Ärzte auch aufstehen dagegen und sagen, nee, mit uns nicht.
Vielen Dank, Herr Sennigsen, dass Sie das auch so ausführlich nochmal erklärt haben. Ich hoffe natürlich, dass jedem, der das vielleicht noch nicht so gesehen hat, dass spätestens jetzt auch klar ist mit Ihren Ausführungen. Ich wollte nochmal, was David vorhin so kurz angesprochen hat, gegen Ende, nochmal kurz auf diese Konferenz am 4. und 6.2. zurückkommen. Was ist denn für eine Konferenz? Was macht man da? Herr Sennigsen, Sie sind da dabei, habe ich mitbekommen. Genau, da einfach noch mal so kurz, sag ich mal, Bezug drauf nehmen.
Also soweit so ja, also ich das die, mit, also genau, sag mal der David lieber. Ja.
Also die Konferenz, die ist quasi eine Einladung für alle Ärzte, die zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht schon kritisch sind oder kritisch gestimmt wurden. Es soll einfach eine Plattform geben, auf der ein Dialog stattfinden kann. Dass Ärzte, Mediziner sich untereinander austauschen können, auch natürlich über diese Risikowarnbriefe. Welche Fakten stehen da drauf? Was sind die Quellen? Ist das alles wirklich so? Und wenn das wirklich alles stimmt, auch die Risiken der Impfnebenwirkungen und so weiter, können wir denn dann unter den Aspekten, die der Andreas ja vorhin genannt hat, wie den Hippokratischen Eid und so weiter und so fort, können wir denn dann überhaupt noch so weitermachen wie bisher? Oder müssen wir unsere Handlungen vielleicht hinterfragen und auch einstellen und auch ein bisschen aus dieser Angst herauskommen? Weil was natürlich von Anfang an immer zu beobachten war, waren zwei Dinge. Es wurde massiv mit Angst gearbeitet, von allen Seiten. Wir wissen, dass Angst die Währung der Kontrolle ist. Viele Ärzte sind vielleicht ängstlich. Dann wird, wie der Andreas erzählt hat, auf Ärzte Druck ausgeübt mit Sanktionen, die in den Raum gestellt werden. Und diese Angst, die müssen wir jetzt überwinden. Und da soll einfach diese Konferenz bedienen, um sich an einen runden Tisch zu setzen, darüber zu sprechen.
Ja, dem kann ich eigentlich gar nichts Wesentliches mehr hinzufügen. Das war sehr treffend so dargestellt. Ja, dann ich bin mal sehr gespannt, wie viele Teilnehmer wir da haben werden.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir, Entschuldigung, Lukas, ich bin mir sehr sicher, auch wenn wir bei dieser jetzigen Konferenz vielleicht nicht sonderlich viele Ärzte an dem Tisch haben werden, wenn wir uns anschauen, wie die Montagsspaziergänge entstanden sind. Ich möchte gerne nochmal diese Parallele ziehen, weil das Prinzip ist das Gleiche. Die Organisation ist dezentral. Es gibt keinen Organisator. Es gibt niemanden, der dafür verantwortlich ist. Es gibt keine Rechte oder irgendwas an diesen Risikowarnbriefen. Jeder kann sich die auf der Internetseite corona-solution.com herunterladen und verbreiten oder mit zu seinem Arzt nehmen. Und ich denke, wenn wir uns auch wieder anschauen, wir erleben ja seit 2 Jahren wirklich einen Höhepunkt an Zentralisierung, Zentralisierung des Finanzsystems, Zentralisierung von Machtstrukturen und so weiter und so fort. Und wenn wir aus dieser Krise, die ja weit über Corona hinausgeht, produktiv und gesellschaftlich harmonisch herauskommen wollen, dann wird der Weg Dezentralisierung sein. Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, diese Aktion mit den Risikowarnbriefen, das war jetzt ein Impuls. Diese Aktion wird sich mit Sicherheit weitersetzen. Also die Konferenz wird nicht das Ende sein. Neue Menschen werden dazukommen, neue Mediziner, neue Ärzte. Das Netzwerk, was der Andreas vorhin angesprochen hat, das wird sich auch hier bilden. Man kann anfangen, verschiedene Netzwerke zusammenzuführen, was bei der Konferenz schon passiert. Also Ärzte für Aufklärung sind dabei, Ärzte stehen auf, sind dabei. Die Basis ist hier nur, ich will mal sagen, Trittbrettfahrer. Wir sind hier nicht Initiator oder irgendwas, wir unterstützen das nur. Und so kann sich das Ganze fortsetzen. Im Moment bearbeiten wir das Bindeglied zwischen Regierung und Bevölkerung, Ärzte. Es gibt ja aber noch weitere Bindeglieder. Es gibt noch Polizisten, die Behörden oder von der Ordnungsbehörde, die Befehle ausführen bei beispielsweise Demonstrationen oder Montagsspaziergängen. Und da kann man natürlich weiterarbeiten. Also dieses Konzept, dieses Prinzip der Dezentralität, dieses Prinzip, die Aufmerksamkeit, also die Ablenkung liegt jetzt auf den Spaziergängen, jetzt können wir andere Baustellen bearbeiten. Dieses Konzept kann übernommen werden und ich denke, das wird auch passieren.
Ja, dann vielen Dank, David, nochmal für die Ausführungen. Ich denke auch, dass ja genau da der Schlüssel irgendwie dann in der Tür schon steckt für uns. Wir müssen halt gucken, dass wir da auch ausgewogen bleiben. Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Als NTV hat geschrieben, wir verunsichern die Leute. Ich behaupte, dass wir sie zum Nachdenken anregen und das ist was ganz anderes. Das hat schon wieder was mit Framing zu tun und mit auch ein bisschen Empathie und Menschlichkeit. Ja, wir wollen ja niemandem was Böses und die andere Seite vermutlich ja auch nicht. Und da ist der Dialog ganz wichtig. Deswegen vielen Dank für euren Einsatz, für auch, dass ihr heute hier dabei wart und den Leuten das einfach mal näher gebracht habt, was ihr vorhabt oder was ihr gemacht habt. Herr Sönnigsen, vielen Dank. David, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, auch meinerseits vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ich wünsche uns allen weiter viel Erfolg bei unseren gemeinsamen Bemühungen.
Ja, also ich denke, es ist eine Frage der Zeit. Ich denke, es werden immer mehr Säulen fallen.
Ja.
Und solange starten wir ordentlich Sand ins Gesicht. Ja. Vielen Dank für eure Einladung.
Ja, danke auch.
Super. Ja, sehr gerne und perfektes Schlusswort. Da können wir super mit enden. Also, vielen Dank, macht's gut.
Basisgespräch. Ein Podcast der Basis.